Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Dienstag, den 1. April zur Aufnahme. Aber keine Sorge, es gibt keine schlechten April-Scherze in der
Wir hören
heutigen
auf einen
Folge.
Podcast, ist unser April-Scherz
Ja,
immer.
genau, das wäre mit Sicherheit auch super glaubwürdig gewesen. Wobei die Folge kommt ja dann erst am 2. Dann hätten es wahrscheinlich wieder einige geglaubt. Aber April-Scherze sind ja ohnehin schon meistens recht schlecht. Wenn sie dann nur noch einen Tag später kommen, dann wird es umso schwieriger, genau. Ja, an den Märkten, es bleibt weiter ungemütlich, vor allem so im Tech-Bereich, aber auch viele andere Sachen sehr schlecht gelaufen. Und da haben wir genau das Richtige für euch. Aktien, die den Krisen trotzen, also welche, die sehr gut gelaufen sind. Wir haben natürlich auch extra geschaut, also davon hatten wir es jetzt gerade. Wir nehmen da keine Aktien, die jetzt die letzten ein, zwei Jahre dann vielleicht sich halbiert haben, denn dann ist es oft nicht mehr so eine Kunst, dass man sich recht gut hält, sondern Aktien, die ohnehin schon zum Beispiel recht gut gelaufen sind, aber jetzt weiterhin ihre Stärke zeigen, meistens eben aufgrund des Geschäftsmodells, das dann eben gefragt ist in diesen Krisenzeiten. Aber wir gucken natürlich auch so ein bisschen auf die aktuellen Ereignisse. Ja, ich weiß nicht, wie ist bei dir so die Stimmung aktuell, wenn es so gefühlt fast nur noch rote Tage gibt und in der
Ja.
Community, was bekommst du so mit?
Ja, wir hatten ja am samstags morgens aufgenommen und ich habe mir am Wochenende noch mal ein bisschen Zeit genommen, weil ich hatte den Freitag gar nicht so live miterlebt, weil ich ja dann zurückgeflogen bin. Und das war schon ziemlich heftig, muss man sagen, was da am Freitag noch los war. Und dann ging es ja sogar noch weiter gestern, also der letzte Tag des ersten Quartals, war dann vorbörslich auch noch mal, ja, ziemlich blutrot teilweise. Also viele Aktien wieder 5, 6, 7% im Minus. Wir haben aber dann gestern ja diesen kleinen Bounce gesehen und S&P und Dow Jones waren sogar dann im Plus. Ich glaube, Nasdaq dann ja wenig verändert, aber auch die Verluste aufgeholt. Aber unterm Strich, ich sag mal so, die Stimmung bei mir ist zwar nicht gut, aber auch noch nicht so, dass das hier Weltuntergang wäre. Und dasselbe merke ich auch so insgesamt einfach, ne? Also jeder kriegt es, glaube ich, mit, dass das Depot, wenn man langfristig investiert, vor allen Dingen ja auch deutlich unter Druck geraten ist, vor allen Dingen, wenn man viele US-Aktien hat. Wir hatten es letztes Jahr mal. Zum einen sind viele Aktien so im Schnitt 20% gefallen, dann kommen noch die Währungseffekte dazu. Da hast du schnell mal ein Viertel vom Hoch verloren einfach. Und das sorgt jetzt nicht gerade für Euphorie, kann ich zumindest so von mir aus sagen, aber von der Panik sind wir auch noch entfernt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, auch wie ich jetzt so den Markt sehe. Also es ist zwar viel Negativität im Markt, kann man sagen, und auch viel Pessimismus einfach, aber dass wir jetzt hier so eine komplette Übertreibung nach unten sehen oder so einen riesigen Washout mit Kapitulation, da sind wir halt auch noch ein ganzes Stück weit von entfernt. Das hatten wir dann teilweise in dem letzten Bärenmarkt, da war ja dann tagelang nur rot, rot, rot. Du kannst gar nicht mehr vorstellen, dass es steigt. Davon sind wir halt jetzt noch so ein bisschen entfernt und deswegen bin ich mir auch weiterhin nicht so ganz sicher, ob wir jetzt schon den Boden sehen oder wie es weitergeht. Wir können ja gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ja, am Mittwoch mit Donald Trump, da verkündet er ja die Zölle vielleicht nochmal ganz kurz, um so die größten Gewinner und Verlierer nochmal jetzt vom ersten Quartal uns anzuschauen. Der S&P hatte übrigens das schlechteste Quartal jetzt seit 2022 war das, ne? Also war jetzt schon ein riesiger Ausreißer nach unten. Und da gab es eben auch größere Verlierer, Tesla fast 40%,
Ist
OnStreet
aber auch
100%.
nicht so schwer, wenn wir mal ehrlich sind, wenn man überlegt, wie 23 und 24 gab es da überhaupt negative.
Ja.
Also
Genau, da ging es nur
da
nach oben.
gilt es auch immer richtig einzuordnen,
Ja,
ja.
genau.
Also
Also deswegen sage ich ja, ne? Also es ist jetzt ja nicht so, dass du hier alles am Boden hast, wie damals im Bärenmarkt, wo ja dann
ja.
Aktien 80% verloren haben. Das ist noch ein bisschen was anderes und das merkt man auch. Deckers Outdoor, ich glaube, die sind ja auch zeitweise gut gelaufen, fast 50% und eben auch sowas wie Arista Networks, ein Drittel verloren, also ein bisschen KI-Aktien. Größter Gewinner im S&P, CVS Health und Philip Morris, wow, ne? Also CVS Health hatten wir ja, das ist jetzt keine Aktie, die wir jetzt gleich vorstellen werden für raue Zeiten, denn die Aktie wurde in den letzten Jahren komplett verprügelt, dass da jetzt mal ein Bounce kommt, okay, ne? Ist schön, ich habe sie auch im Depot, aber ist jetzt kein Qualitätsmerkmal. Am deutschen Markt übrigens ganz interessant, Rheinmetall 114% nochmal im ersten Quartal. Auch die Commerzbank 33% und unter den größten Verlierern Porsche 21,3%, also auch sehr krass, aber auch andere Autobauer. Da sieht es nicht so gut aus insgesamt. Rüstung sehr stark und so ein bisschen, ja, sowas wie Puma, HelloFresh, Extron, Evotech, die sind alle sehr, sehr stark unter Druck geraten. Und vielleicht noch ganz kurz im Nasdaq, The Trade Desk minus 54%. Da haben wir jetzt auch gesagt, dass das irgendwie, haben wir mehr gesagt, dass das ziemlich heftig ist. Vielleicht übertrieben ist, wer weiß es nicht so genau. Vielleicht werden die Zahlen nochmal sehr schlecht, aber da, ja, das finde ich schon sehr, sehr krass, muss ich einfach sagen. Aber gut, so ist es halt manchmal. Und nochmal ganz kurz vielleicht jetzt zu dem Mittwoch mit den Zöllen. Was meinst du denn? Wie ist die Marktreaktion am Mittwoch? Wir reden ja jetzt schon seit Wochen über diese Zölle, die jetzt ab April kommen sollen. Und Donald Trump haut ja immer wieder was raus, wen es alles trifft, wie hart die sein werden und sowas. Ne? Eigentlich ist es ja so, wenn der Markt jetzt schon über Wochen darauf vorbereitet wird, vielleicht gibt's auch nur noch so ein Schulterzucken, ne? Oder haut da einen raus, was viel, viel schlimmer ist, als noch der Markt jetzt einpreist? Das ist so die große Frage.
Ja, also ich würde sagen, dass jetzt in den aktuellen Kursen auf jeden Fall Zölle eingepreist sind, also zumindest zu einem großen Teil. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er Zölle umfangreiche verkündet und die Märkte dann nach oben gehen. Also so würde ich es jetzt nicht sehen, aber dass es jetzt dann aufgrund dessen nochmal irgendwie zu starken Korrekturen kommt, boah, das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, weil ich einfach glaube, dass da schon einiges jetzt drin ist. Also ich glaube eher, dass es positiv überraschen könnte, aber dazu müsste es halt dann irgendwas geben, womit jetzt der Markt dann nicht gerechnet hat, dass zum Beispiel gewisse Länder nicht dabei sind oder es nicht so umfangreich ist, aber kann ich mir aktuell ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Ja, also ich glaube, er wird das jetzt schon noch eine Weile durchziehen dann. Also ich glaube auf keinen Fall bis zum Ende des Jahres tatsächlich. Also zumindest in einigen wichtigen Regionen und teilweise ja auch sogar Sektoren. Ich habe es am Anfang vom Jahr gesagt, oder wir haben es ja gesagt, also das ist jetzt eher mal so ein bisschen so ein Säbelrasseln, weil er jetzt da verschiedene Deals dann einfach machen möchte mit den Ländern und den Regionen. Und das jetzt da, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jetzt nochmal irgendwie was Neues dann kommt, also irgendwie ein Event, dass er jetzt auf einmal sagt, hey, das Land ist jetzt auch dabei, womit jetzt niemand gerechnet hat, das kann ich mir jetzt schwer vorstellen, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also
ja.
Schwierig, ja.
Also ich hatte das heute Morgen bei uns auch nochmal geschrieben. Ich dachte am Anfang, dachte ich so, okay, Donald Trump kommt halt und hat so einen großen, übergeordneten Plan, wie er alles neu regeln möchte und so weiter. Ne? Auch mit Zöllen und so, dass sie da teilweise auch benachteiligt werden, die USA mit den Handelsbilanzdefiziten und so. Ja, da hat er ja auch teilweise recht, auch gegenüber der EU, ne, Autozölle und so. Wir sind hier viel höher als die USA hat. Aber irgendwie, ich glaube auch der Markt verliert so ein bisschen das Vertrauen in die Strategie von der Trump-Administration. Und was ja jetzt rauskam, war, glaube ich, Fox News hatte das jetzt noch gepostet, zwei mit den Zolldiskussionen vertraute Quellen aus der Regierung sagen, dass Trump immer noch entscheidet, welchen Plan er für die gegenseitigen Zölle wählen wird. Die Quellen sagen, dass ihm mehrere Pläne für Zölle vorgelegt werden. Wurden. Also das ist doch Wahnsinn eigentlich. Ne? Also keiner weiß, was passiert. Er selber weiß immer noch nicht, was er macht. Macht er dann hier irgendwie hier so ein bisschen Kreisel drehen und guckt dann, wo das Ding hinlandet, um dann da den anderen Ländern einen reinzuwürgen. Also für mich ist das irgendwie mittlerweile nur noch Gaga, muss ich einfach sagen. Und die schießen sich so ins eigene Bein, weil sich jetzt, und das merkt man auch immer mehr, andere Länder zusammentun und dann gemeinsam regeln. Gestern gab es sogar die Meldung, dass Japan, China und Südkorea gemeinsam dann antworten mit Gegenzöllen. Auch die EU wird das ja machen. Und diese Aussagen von Trump, dass sie dann jetzt hunderte Milliarden mit Zöllen verdienen und damit dann einen riesen Plus machen, das ist natürlich auch völliger Quatsch, meiner Meinung nach. Ne? Haben wir ja jetzt schon wieder gesagt, dass sie dann teilweise für ihre Pharma die Gelder nehmen, um die zu entschädigen. Aber auch für andere Branchen wurde das jetzt schon gesagt, dass sie das fordern. Ich glaube, auch Harley Davidson will jetzt Geld haben. Ne? Und wenn du jetzt dann natürlich die Zölle nimmst, und damit dann deine Unternehmen über Wasser zu halten, also völliger Wahnsinn. Du kannst es dir ja nicht, auch nie als USA, nicht mit der ganzen Welt irgendwie versauen. Also ich bin hier echt mittlerweile sehr, sehr skeptisch, kopfschüttelnd, was dieser ganze Käse überhaupt soll. Und ich glaube, also Goldman Sachs sagt, er wird nochmal höhere Zölle als der Markt erwartet raushauen. Das kann natürlich passieren, da gibt es vielleicht nochmal eine negative Reaktion. Aber der wird irgendwann merken, auch wenn er mal das Gegenteil behauptet, wie toll es gerade läuft, da schaut sich mal die Börse an und alles, ne, alles, was er gesagt hat, dass den Leuten besser gehen wird, dass der Reichtum unendlich groß wird, davon siehst du gerade gar nichts. Ne? Also eher das Gegenteil. Also der kann ja das Ding nicht gegen die Wand fahren. Und wenn er halt merkt, dass er mit seiner Strategie des maximalen Drucks da nichts erreicht bei anderen Ländern, dann muss er irgendwann auch wieder zurückrudern. Ne? Also irgendwie, für mich macht das alles keinen Sinn mehr, was er da probiert und sich da irgendwie den Hass von allen Leuten aufzubürden. Bin echt mal gespannt, was er da am Mittwoch raushaut. Ne? Also irgendwie, da geht gerade sehr, sehr viel Vertrauen verloren. Und deswegen, selbst wenn er dann wieder zurückrudert, aktuell, man sieht ja schon, ne, die Verbraucherstimmung kommt zurück und so alles. Firmen sind unsicher, die Ausblicke sind schwach. Also das kannst du auch nicht jetzt wie so ein, kannst ja nicht einfach wieder einen Lichtschalter drücken, dass jetzt wieder alles gut ist. Also deswegen, ich finde das irgendwie ein Wahnsinn. Trotzdem, langfristig bleibt der US-Markt ja sehr spannend. Vielleicht sind auch diese Rücksetzer dann langfristig auch super Chancen, aber dass wir da jetzt direkt nur so eine V-förmige Erholung sehen, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich hatte es gestern auch gesagt, 35% Rezessionsrisiko jetzt laut Goldman Sachs von zuvor 20. Also das steigt auch weiter an. Also ich kann es wirklich 0,0 mehr nachvollziehen, was der da überhaupt jetzt hier, was in dem seinen Kopf abgeht, um ehrlich zu sein.
Ja, das war schon immer recht schwierig. Also ich würde die Gesamtsituation halt auch einfach dessen einordnen. Also es ist tatsächlich ja so gekommen, wie es viele vermutet haben.
Ja, eigentlich ist halt also das, was er gesagt hat, aber dass es trotzdem irgendwie noch krasser wird und irgendwie auch so ohne Plan wird, heute so, morgen so. Und ich hatte es gestern auch so Witz gemacht, ne? Vielleicht kommt er ja auch morgen und sagt, ach, das mit den Zöllen, das war doch alles so ein Gag, ne? War doch alles nichts. Ich liebe euch alles. Hat er auch immer mit China gemacht, mit Nordkorea. Also irgendwie wird das immer wahlloser. Ich komme damit irgendwie nicht mehr klar, muss ich ehrlich sagen.
Ja, eben. Wir hatten ja am Anfang eben vom Jahr gesagt, dass es wahrscheinlich eher erstmal schwierig wird, gerade am Anfang, weil wir jetzt auch im dritten Bullenmarkt ja also noch übergeordnet sind. Und da ist es ohnehin Anfang des Jahres oft schwieriger. Und man muss es jetzt halt einfach so sehen, die Märkte sind halt einfach verdammt heiß gelaufen gewesen. Dafür gibt es jetzt halt auch gerade meiner Meinung nach wenig Gründe, warum das jetzt aktuell mit so deutlich höheren Multiplen aktuell bewertet werden sollte. Deswegen war das ja auch der Grund für meine Aussage, dass ich eben daran glaube, dass es auch erstmal so zweistellig nach unten gehen könnte. Da in dem Szenario sind wir jetzt eben. Und wenn man aber jetzt dann auch auf der anderen Seite wieder bedenkt, jetzt ist einiges an Luft, vor allem aus dem Tech-Markt, rausgelassen worden. So schlecht sind die Ergebnisse ja definitiv nicht gewesen und die Prognosen. Also das muss man halt dabei auch berücksichtigen. Also gerade die Big Techs, die haben fast alle sehr gut abgeliefert. Ja. Nicht alle, aber fast alle. Und auch die Aussichten sind jetzt nicht schlecht gewesen. Also ich sehe sowas gerade als langfristig orientierter Anleger eben eher auch als Chancen dann an, weil es jetzt für mich auch weniger Gründe gibt, um jetzt zu sagen, hey, da ist jetzt irgendwie ja so viel Porzellan zerbrochen oder ähnliches. Also vielen amerikanischen Unternehmen geht es trotzdem weiterhin gut, ja. Aber
es gibt vielleicht noch zwei Punkte. Also zum einen nochmal, was vielleicht ein Faktor für diesen ganzen Gegenwind auch bei den Big Tech-Werten ist, denn diese relative Schwäche auch gegenüber dem Sektor ist ja schon sehr heftig. Da habe ich jetzt nochmal von Dan Niles, der hat nochmal was Schönes geschrieben, was unter anderem ein großes Problem ist, dass Nvidia ja jetzt jedes Jahr eine neue Chip-Generation rausbringt. Es war bisher eigentlich immer so, dass du dann deine Server, ich glaube, auf 5 Jahre abgeschrieben hast. Also sagen wir mal, du investierst 10 Milliarden US-Dollar in irgendein Rechenzentrum und die machen ja teilweise, glaube ich, Investitionen von 70 Milliarden pro Jahr. Und also wenn wir beide sagen, wir machen jetzt hier, wir haben jetzt 10 Milliarden auf dem Konto. Ne, und dann sagen wir, ja, lass mal hier ein riesen Rechenzentrum bauen. Dann ist ja durch diesen Kauf erstmal, haben wir ja keinen Verlust gemacht sozusagen, sondern wir haben ja Geld getauscht gegen dieses Anlagevermögen sozusagen. Nur, es ist ja so, dass dann dieser Wert der Server sehr schnell abgeschrieben werden muss. Also der Wert sinkt logischerweise, weil nach 5 Jahren ist so ein Server in der Bilanz nichts mehr wert sozusagen. Und dadurch, dass Nvidia jetzt pro Jahr ein neues System rausbringt, ich glaube, was war es, Rubin war es jetzt nach Blackwell, sind diese Zeiträume für die Abschreibung, verkürzen die sich. Ne? Wenn du jetzt dir halt vorstellst, du hast so eine 10 Milliarden Investition, haben wir beide jetzt getätigt, und die schreiben wir nicht über 5 Jahre ab, das wären ja dann 20 Milliarden pro Jahr an Abschreibungen, sondern nur noch über 3 Jahre wären das 33,3 Milliarden pro Jahr. Und das kann halt sehr, sehr großen Gegenwind geben auf die ganzen Investitionen, die getätigt wurden. Und was man so gelesen hat, ist, dass sie da natürlich nicht über erfreut drüber sind, logischerweise, weil dann diese Abschreibungen ja schon brutal auf die Gewinne drücken. Also das ist auch nochmal ein so ein Punkt, den man mal beobachten muss. Und vielleicht ist das ja auch ein Grund, wieso die Aktien so eine relative Schwäche zeigen. Aber wir hatten es ja oft gesagt, also die Bewertungen sind ja jetzt auf dem Papier schon sehr stark zurückgekommen. Also vor allen Dingen auch Amazon ist auf dem Niveau von 2021, obwohl ich glaube, die Gewinne sich verdoppelt haben. Umsatz plus 40%, Wachstum weiter super. Also tja, könnte eine Chance sein, ne?
Aber jetzt haben wir euch mal Aktien mitgebracht, die auch diesen schwierigen Zeiten trotzen, weil wir wissen es ja gerade im Tech-Sektor und so, da gibt's ja jetzt einige Rücksetzer. Es gibt aber trotzdem Aktien, die weiterhin sehr gut gelaufen sind und auch eben ihren starken Verlauf weiter fortgesetzt haben. Wie gesagt, also da nennen wir jetzt natürlich keine Aktien, die jetzt die letzten 2 Jahre sich halbiert oder sogar gedrittelt haben oder ähnliches. Ja, also dann würde ich jetzt sagen, ja, dann Alter vor Schönheit, dann start einfach mal, was für eine Aktie hast du mitgebracht, wo du sagst, ja, die haben einfach mal wieder gezeigt, dass sie so in diesen Krisenzeiten einfach sehr stabil sind.
Genau, ich habe jetzt mal 4 Aktien mitgebracht, die habe ich alle im Depot, also als Disclaimer, ne? Vielleicht bin ich da auch voreingenommen, aber eine Aktie, die wirklich mit einer brutalen, also nicht nur einer relativen Stärke in schwachen Phasen punkten kann, sondern die ja auch extrem gut gelaufen ist, insgesamt einfach, ist T-Mobile US. Die sind wirklich der brutalste Dauerläufer überhaupt. Und es ist mittlerweile eine der größten Positionen bei mir auch im Langfristdepot, weil ich ja schon sehr viele Jahre mit dabei bin. Und die haben beim Umsatz und auch beim Ergebnis einfach einen richtig krassen Track-Record. Und wenn man so den Schätzungen glauben kann, soll es da auch in den nächsten Jahren weiter deutlich nach oben gehen. Im Jahr 2028 könnten sie sogar Richtung 100 Milliarden Umsatz kommen und 26 Milliarden EBIT und ja 17, 18 Euro Ergebnis pro Aktie. Das Schöne ist, die zahlen mittlerweile auch eine richtig gute Dividende. Sie hatten ja eine große Übernahme getätigt. Da gab es auch wieder sehr viele Synergien und jetzt zeigt sich so richtig, wie da das Geld sprudelt. Ne? Also bei uns im Goldesel Langfristdepot haben wir ja die Muttergesellschaft Deutsche Telekom. Die läuft ja auch extrem gut. Die läuft aber auch vor allen Dingen extrem gut, weil eben die T-Mobile US immer wertvoller wird. Ne? Auch bei der Deutschen Telekom läuft es ja soweit okay, aber die können halt mit dem Wachstum von T-Mobile US nicht mithalten. Und das ist so eine der Aktien, die jetzt auch wieder im ersten Quartal sehr gut gelaufen ist. Ich guck gerade nochmal. Sorry, ich bin ja irgendwie ein bisschen erkältet. 18% haben sie gemacht im ersten Quartal. Ist natürlich jetzt auch ganz gut gelaufen. Also wenn es da mal einen Rücksetzer geben sollte, so wäre es für mich eine spannende Einstiegsgelegenheit. Aber das ist so eine der Aktien, die wirklich extrem stabil einfach laufen, weil natürlich Telekommunikation auch ein sehr, sehr stabiles Geschäftsmodell ist. Also sie machen Telekommunikation, auch Breitband, Internet. Sie haben ja auch eine Kooperation mit Starlink. Also sind auch sehr innovativ. Finde ich weiter langfristig sehr spannend.
Ja, sind also wirklich gut gelaufen, haben auch tatsächlich die Deutsche Telekom mit nach oben gezogen, weil das ja auch ein wichtiger Part ist, aber man kann echt sagen, Deutsche Telekom, die hat so eine Renaissance dadurch erlebt, ja. Also das ist ja seit der Dotcom-Bubble, hatte sich ja die Aktie über 20 Jahre quasi nicht vom Fleck bewegt und jetzt zuletzt, also in einigen Monaten über 50% plus, also sehr stark gewesen auf jeden Fall. Die erste Aktie, die ich mitgebracht habe, das ist auch eine Aktie für die Ewigkeit und Dauerläufer, alles mögliche, qualitativ hochwertig, aber genauso hochwertig ist auch die Bewertung immer. Und das ist Rollins. Das ist ein Geschäftsmodell, das trotzt auch wieder dieser Krise wie fast jeder. Es ist Schädlingsbekämpfung. Die sind da einer der größten Dienstleister, die es eben gibt. Da sind auch einige, ja, man könnte sagen, wie so Brands sozusagen in diesem Unternehmen drin. Und es zeigt sich einfach wieder, egal wie schwer die Krise ist, wenn du halt ein Schädlingsproblem hast, dann hast du es, dann musst du halt das Unternehmen kommen lassen. Da gibt's in der Regel kaum ein Wenn und Aber. Und es ist eben auch ein Bereich, wo ich jetzt sage, ob da jetzt noch so viele Unternehmen in diesen Sektor reinströmen oder auch mit neuen Innovationen überschütten, halte ich für fragwürdig, aber es ist trotzdem, und das muss man auch immer dazu sagen, eine Aktie, die immer wieder verdammt hoch bewertet ist. Also da träumen selbst die meisten Tech-Werte davon. Und zusätzlich ist es aber jetzt kein Unternehmen, das jetzt 20% pro Jahr wächst. Die wachsen meistens so im hohen einstelligen Bereich. Es kann auch so Richtung 10-12% mal gehen in guten Jahren. Aber dafür ist die Bewertung halt wirklich schon verdammt hoch. Aber genau eben diese Krisenbeständigkeit, das schätzen die Märkte an der Aktie. Und es zeigt sich jetzt auch wieder in dieser Krise, dass eine Rollins einfach da ein verdammt sicherer Hafen, Anker, wie man es auch ist, immer nennen möchte. Und es gibt da gefühlt nur eine Richtung bei der Aktie. Also die steht auch aktuell jetzt quasi wieder so ziemlich auf ihrem All-Time-High. Die hat sich überhaupt nicht vom Fleck bewegt, eher im Gegenteil nach oben und wächst auch beständig immer weiter. Also tolles Unternehmen, aber leider auch sehr ordentlich gepreist. Ja,
ja, apropos nicht vom Fleck bewegen, da bringe ich mal meine nächste Aktie, die ich auch schon lange im Depot habe und die dümpelt eigentlich seit Ewigkeiten umher, weil man auch so operativ eher auf der Stelle getreten ist. Aber zuletzt kam die Aktie doch so ein bisschen in Schwung und sie hat jetzt, ich gucke gerade nochmal rein, ich muss gerade mal gucken, wo war sie denn? Im Dow Jones, ja, im Dow Jones hat sie jetzt im ersten Quartal den dritten Platz belegt. Und zwar Johnson & Johnson, Gesundheitskonzern, die habe ich auch schon ewig im Depot, bin damit ein bisschen im Plus, so was Kursgewinne angeht. Aber, und das ist halt auch sehr spannend, die Bewertung ist jetzt schon deutlich zurückgekommen. Dividendenrendite dieses Jahr bei 3,37%, KGV nur noch um die 14. Und wenn man den Schätzungen hier glauben kann, das ist ja immer so die große Frage, soll auch jetzt endlich wieder beim Umsatz mehr Dynamik reinkommen. Dieses Jahr Richtung 90 Milliarden, 2026 dann fast 94 Milliarden und dann 97,5 Milliarden. Und auch das EBIT soll deutlich zulegen. Das war ja so das Problem, dass sich da halt nicht viel getan hat. Deswegen läuft die Aktie jetzt seit mehreren Jahren seitwärts. Aber wenn man da mal so weiter rausscrollt, dann sieht man eigentlich, dass die Aktie sich doch sehr gut entwickelt hat. Und das ist ja auch oft so das Problem, dass man, wenn man mal so eine Aktie im Depot hat, da verliert man oft die Geduld. Dabei ist es bei fast allen Unternehmen mal so, dass es da lange Durststrecken gibt. Du hast ja gerade eben Deutsche Telekom erwähnt. Es gab auch bei Microsoft 10 Jahre lang, glaube ich, eine Durststrecke. Ne? Und dann ist es hier halt eben auch mal so. Aber trotzdem ist die unterm Strich extrem gut gelaufen. Und es macht so ein bisschen den Anschein, dass jetzt wieder ein bisschen mehr Dynamik reinkommt. Und was man halt jetzt auch schön gesehen hat, selbst wenn es mal an den Börsen ungemütlich wird, die Aktie ist sogar im ersten Quartal gestiegen. Ne? Also vielleicht insgesamt nochmal so übergeordnet wichtig zu sagen, dass es schon Sinn machen kann, da sein Depot ein bisschen zu diversifizieren, wenn man denn nicht so viel Volatilität im Depot haben möchte. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr in mein Tech-Depot geschaut, wo Meta drinne ist, Amazon drinne ist, The Trade Desk drinne ist, ja. Ich mache die Strategie von hier, ich habe keine Ahnung, ich gucke einfach nicht rein.
Wir sagen es immer, wenn man nicht reinguckt, sind die Verluste nicht da, so einfach ist es.
Ja, dieses Depot hat letztes Jahr natürlich total zugelegt, aber der Rücksetzer dieses Jahr ist natürlich auch extrem einfach. Ne? Plus der steigende Euro, auch daher nochmal der Gegenwind. Und dieses Depot mit so Langweiler-Aktien, das hat sich sogar echt gut entwickelt, ist sogar ein Plus, weil da noch weitere Aktien drin sind, die sogar auch alle im Plus sind. Deswegen, ne, also wer da so ein bisschen mehr Ausgewogenheit haben möchte und in Aktien investiert, macht Sinn auf jeden Fall, beide Seiten der Medaillen sich mal anzuschauen. Ja. Trotzdem, man kann natürlich, wenn man Bock hat wie du, ne, nimmst halt nur Tech-Werte, dann musst du aber auch mal ein bisschen Schmerzen aushalten.
Ja, nur Tech-Werte habe ich jetzt auch nicht. Man muss jetzt aber auch dazu was anderes sagen, aber wenn man eben auf diese, ja, in Anführungszeichen Langweiler-Aktien setzt, man muss dann aber halt auch oft akzeptieren, dass man langfristig gesehen wahrscheinlich eher keine Outperformance erzielt. Und das ist eben das Problem dabei. Und ich frage mich dann halt auch bei vielen Aktien, die es halt so am Markt gibt, also da sind jetzt auch nicht alle Konsumwerte mit dabei oder langweilige Aktien, aber warum sollte ich da nicht einfach einen ETF nehmen? Dann bin ich auch noch breiter aufgestellt in der Frage. Also man kann es ja zum Beispiel auch so machen, wenn man sagt, hey, ich ertrage nur zu 30% in meinem Depot eine große Volatilität, dann würde ich aber diese anderen Teile in meinem Depot, die würde ich dann eher nicht mit diesen Langweiler-Aktien befüllen, sondern eher, also das ist jetzt auch mit Hinblick darauf, dass man noch wirklich eine lange Laufbahn vor sich hat als langfristiger Anleger. Aber dann würde ich das doch eher mit einem ETF auffüllen, denn bei diesen Langweiler-Aktien dann noch die rauszupicken, die auch noch eine sehr gute Performance dann machen, Ja, das wird schon eine Aufgabe, weil in der Regel, man weiß ja, ein MSCI World durchschnittlich liegt in der Regel bei 7, meistens sogar mehr Prozent. Ja, das finde ich dann ja schwierig. Da würde ich dann den Teil des Depots dann tatsächlich halt eher mit einem MSCI World oder so abdecken. Da würde ich dann auch tatsächlich nicht den S&P 500 oder den Nasdaq dann nehmen, weil der oft dann eben halt auch unter Druck ist, weil die ohnehin sehr tech-lastig dann sind. Also da kann man dann überlegen, nimmt man einen MSCI World, einen FTSE All World. Man könnte einen MSCI World Momentum auch nehmen beispielsweise, denn in schlechten Tech-Phasen geht ja da dann eben so das Tech ein bisschen runter, andere Sektoren hoch. Also da wäre mein Vorgehen eher so, dass ich dann sage, hey, bei 30% des Depots, da ist es mir egal, dass es starke Schwankungen gibt, aber die anderen 70, das ist dann der sichere Anker. Da würde ich dann nicht eben diese Langeweiler-Aktien anbieten. Aber das ist jetzt nur mein persönliches Vorgehen. Da muss jeder mit sich selber oder bei sich selber drüber im Klaren sein, wie groß die Schmerztoleranz ist und wohin es dann eben auch mit den anderen Sachen gehen soll.
Ja, was vielleicht noch eine Idee, da überlege ich sogar, das auch selbst zu machen, was ich ja für meine Tochter gemacht habe. Ich habe da ja, ich bespare dort ja drei ETFs. Das ist einmal, was du gesagt hast, der FTSE All World, dann der Nasdaq. Der war immer Platz 1, jetzt ist halt 6% der Minus, da siehst du halt, ne, wie schnell das gehen kann. Aber was vielleicht auch sehr spannend ist, für alle, die dann auch vielleicht Dividenden kassieren möchten, mit 3,5% Dividendenrendite, der Vanguard FTSE All World High Dividend ETF, der ist eigentlich auch sehr, sehr spannend. Da sind allerdings jetzt auch sehr hochgewichtete Banken drin aus den USA. Also JP Morgan ist auf Platz 1, weil es trotzdem ja eine der ist ja beste Bank auf der Welt oder die größte zumindest. Procter & Gamble, Johnson & Johnson in die nächstgrößeren Positionen und ExxonMobil, Home Depot, Coca-Cola, Wells Fargo. Also eigentlich sehr, sehr große und sehr stabile Unternehmen. Und da überlege ich auch, wenn man jetzt nicht irgendwie zu viele Positionen haben möchte und da einfach einen ETF haben möchte, der immer auch schön ausschüttet mit einer sehr guten Dividendenrendite, dann wäre das auf jeden Fall auch einer der Kandidaten hat, kostet allerdings 0,29% pro Jahr, also schon mehr als jetzt ein normaler S&P, aber ich finde das eigentlich ganz spannend, ne? Also Finanzwesen, Industrie, Basiskonsum, Nicht-Basiskonsum sind so die größten Bereiche und dann auch noch Gesundheitswesen, auch 10%, also eigentlich recht gut diversifiziert, allerdings 43% auch USA, aber ich finde es eigentlich so, wenn man auch ein bisschen Dividenden kassieren möchte und sein Freibetrag da irgendwie ausnutzen möchte, eigentlich ganz spannend auch sowas.
Aber eben zum Minus bei deiner Tochter, ne, man muss natürlich auch dazu sagen, deine Tochter ist ja noch nicht mal 2 Jahre alt. Also da sieht man eben auch, der Anlagehorizont ist halt noch
Ja,
nicht ein so
also
langer,
bis
deswegen.
die 18 ist, sind wahrscheinlich im Nasdaq irgendwelche Unternehmen hier mit Flugtaxis und Co., ne, die dann da, also das ist ja nicht unwahrscheinlich,
Drohnen,
deswegen ist ja auch
Mann.
völlig egal halt, ne? Aber man sieht halt
Ja.
trotzdem, dass da die Volatilität viel, viel höher ist. Der Vanguard, hier der FTSE All World High Dividend, der ist jetzt eben mittlerweile auf Platz 1 und ist am besten gelaufen. Also deswegen, ne? Also, aber wenn jetzt die US-Wirtschaft komplett abkackt, ne, dann trifft es auch die Banken, weil dann Abschreibungen auf Kredite wiederkommen und so weiter, darf man auch nicht vergessen. Also auch dieser ETF ist ja jetzt nicht vor Kursverlusten gefeit, ne? Deswegen,
Ja, da
aber
gibt's
ist trotzdem schön
keinen,
diversifiziert.
weil da gibt's natürlich keinen, ja, also vor Kursverlusten ist man ja selten geschützt, außer man legt's halt aufs Sparbuch dann an, ja, ich weiß, das hört jetzt wieder die SPD sehr gerne, ja.
Ja.
Nummer 2 von meiner Seite aus, ja, viele von euch wissen es, eine meiner Lieblingsaktien, die ich nicht im Depot habe, Waste Management, ja, Müll produziert wird natürlich immer. Und genau diese Zeiten wie aktuell, das ist es halt, wo diese Aktien anfangen zu scheinen. In guten Phasen laufen sie aber halt auch recht gut dann, ja. Deswegen, das ist oft eine gute Mischung. In schwierigen Zeiten seitwärts bis leicht aufwärts. In guten Zeiten geht es oft dann auch mal etwas umfangreicher aufwärts. Und es ist ein auch verdammt beständiger Dividendenwachstumswert, die auch eben operativ immer so ihre 6 bis 8% Wachstum haben. Und auch jetzt muss man einfach sagen, in den letzten 6 Monaten plus 15%, in den letzten 3 Jahren plus 50%. Sie haben dabei auch immer noch ihre Dividende ausgeschüttet und erhöht. Also ein wirklich tolles Unternehmen meiner Meinung nach. Die ja, das ist einfach so eine beruhigende Position. Positionen, sage ich jetzt mal, die aber trotzdem auch langfristig gesehen immer wieder mal eine gute Chance hatten, Outperformance zu machen. Sie ist auf dem besten Weg, ein Dividendenaristokrat zu werden. 21 Jahre in Folge erhöht, 25 Jahre nicht gesenkt. Und auch für dieses Jahr wird wieder eine Dividendensteigerung von über 8% erwartet. Also genau sowas für schwierige Zeiten und ein Geschäftsmodell, das halt quasi ja kaum disruptierbar ist und aber halt auch nicht wegzudenken ist, weil es eines der wichtigsten und größten Themen halt überhaupt ist. Ja, das, wenn man sich da mal drüber Gedanken macht, ich sag's immer wieder, stellt euch mal vor, euer Müllentsorgungsdienst, die entscheiden sich, die Preise zu verdreifachen im nächsten Jahr. Was willst du dagegen machen? Ja, also
apropos, das haben sie bei uns hier gemacht. Ne, das ist der Wahnsinn. Du kannst den
Preis verdreifachen.
Die haben nämlich verdreifacht, die haben die wirklich, aber da gab es eine neue Müllverordnung und ich glaube, die sind wirklich um 20% oder 25% jetzt einfach gestiegen, plus auch Wasser, auch nochmal krass hochgegangen. Du kannst nichts halt gegen machen einfach, ne? Die geben die ihre eigenen Kosten halt weiter.
Ja, da hast du wenig bis gar keine Möglichkeiten. Früher war ja auch nicht umsonst Müll ein großes Geschäft von der Mafia. Also das ist ein brutales Geschäftsmodell eigentlich, ja. Und Waste Management ist hier einer der bestpositioniertesten Player in ihrem Land, wenn nicht sogar derjenige, der am besten positioniert ist. Also ein wirklich starkes Unternehmen, das quasi jeder Krise am Trotzen ist, genau. Ja. Dann erzähl mal, was hast du sonst noch mitgebracht?
Genau, ich habe sogar jetzt noch den, habe ich auch im Depot, Platz 1 aus dem Dow Jones fürs Q1, aber ich kann das noch schnell relativieren, weil ich habe auch den Verlierer, den Nummer 1 Verlierer, den Nummer 3 Verlierer und den Nummer 5 Verlierer aus dem Dow Jones habe ich auch im Depot, nämlich Salesforce, Nike und Amazon, das sind die größten Verlierer, nicht, dass es wieder heißt, ich stelle ja nur die Gewinner vor. Ich habe jetzt noch Amgen nochmal mitgebracht, riesiger Biotech-Konzern, kennen wahrscheinlich die meisten, die haben eine MCAP von 165 Milliarden, die wollen dieses Jahr über 35 Milliarden Umsatz machen und zahlen auch eine richtig schöne Dividende. Über 3% sind das dieses Jahr wieder. Also, und das Krasse ist, bei 35 Milliarden Umsatz, 11 Milliarden Gewinn, also die sind hochprofitabel auch. Und wir haben ein KGV von, das hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, so von um die 15, also ist eigentlich sehr fair bewertet, wächst immer noch, steigert die Dividenden immer recht ordentlich, ich glaube so um 5-6% pro Jahr, ist für mich so einer der Basisinvestments im Bereich Biotechnologie und ich glaube, du hast es auch mal gesagt, die haben auch eine recht spannende Pipeline noch, ne? Also da ist ja auch einiges, wir hatten ja auch mal gesagt, hier mit ihrem Abnehmmittel, das wurde ja auch mal eingepreist, dass das ein Erfolg wird, dann wurde es wieder komplett ausgepreist, weil die Daten doch nicht so gut war, ne, aber sie haben ja noch mehr in der Pipeline. Also ist für mich auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen und ist zwar jetzt nicht ganz schwankungsarm, aber wer da mal weiter rauszoomt, da war jeder Rücksetzer bisher eine Chance. Ne? Und sie waren auch, Ende letzten Jahres kamen sie nochmal deutlich zurück, eben wegen dieser Enttäuschung bei dem Abnehmmittel, haben aber die Verluste schon wieder fast aufgeholt und sind nicht so weit, sind so 10% unterm Allzeithoch, also sind echt gut gelaufen.
Ja, ich selber auch als Ding habe sie auch im Depot, ach so, aber auch schon länger. Ich habe die mir mal vor 2 Jahren mal per Sparplan dann mit AbbVie aber zusammen, weil ich sag auch, solche Einzelwerte im Pharmabereich, das ist schon schwierig, aber mein Gedankengang war einfach, Amgen und AbbVie zusammen sind mit Abstand, also wenn man die zusammennimmt, das größte Biotech-Konglomerat, könnte man dann so sagen, wenn man sie sich so ins Depot dann holt, klar, die haben nichts miteinander zu tun, bevor jetzt dann wieder wütende Kommentare dann kommen, das weiß ich. Aber wenn du diese beiden hast, hast du quasi so den größten Biotech-Zweig der Welt in deinem Depot. Und es ist ein Unternehmen, die haben vor einiger Zeit sogar eine deutlich höhere Dividendenrendite gehabt. Also ich meine auch zu meinem Einstieg damals ist es auch deutlich höher gewesen. Bei
4 oder so, ne?
Ja, da war es oft eine 4 davor. Und lustigerweise, ich sag's ja auch immer wieder, ich kaufe kein Pharmaunternehmen aufgrund der Pipeline. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass die da so Aussichtsreiches in der Pipeline haben sollen. Ich kaufe sie wegen bestehender Pipeline und gucke dann eben so ein bisschen in die Zukunft. Also vor allem, wie lange laufen die Patente dann noch und steckt Wachstum in der ganzen Geschichte drin. Und wie es der Michael gesagt hat, also das Forward-KGV liegt bei 15, das aktuelle liegt bei 40, also da kommt ein großer Gewinnsprung in diesem Jahr nochmal. Und vor allem, die sind eine Cashflow-Maschine, anders kann man es nicht sagen. Also zum aktuellen Zeitpunkt bekommt man hier eine Free Cashflow-Yield von 6,2%. Das ist wirklich verdammt hoch. Und vor allem, es soll hier keinen Drop jetzt bei den Ergebnissen geben. Für dieses Jahr rechnet man damit, dass der Free Cashflow um ungefähr 5% steigt. Im nächsten Jahr soll er sogar um 10% steigen. Also Amgen ist wirklich ein interessantes Unternehmen meinerseits, aber ich sage auch, man muss vor allem bei diesen Pharma-Einzelwerten extrem vorsichtig sein. Novo Nordisk zuletzt lässt da auch wieder grüßen, aber auch viele andere, wenn man sich mal schaut, wie sich über einen langen Zeitraum Pfizer entwickelt haben, Bristol Myers, auch bei Johnson & Johnson, mich ja vorher gesagt, da gab es nichts zu holen in den letzten Jahren. Also das ist wirklich eine unterirdische Performance teilweise gewesen. Eine App wie ist auch oft gut gelaufen. Die Laborhersteller wie Danaher oder so, ich glaube Thermo Fisher, alles nicht gut gelaufen. Deswegen, da muss man immer vorsichtig sein. Aber ich sage trotzdem auch, wenn ihr solche Unternehmen nach der Pipeline kauft, das ist absolutes Glücksspiel. Da könnt ihr nichts, das ist wirklich, da kannst du so viel recherchieren, wie du willst. Das wissen nicht mal die Leute, die an der Studie theoretisch beteiligt sind. Und man muss es so sagen, wenn du zum Beispiel was aus Phase, wenn du sagst, hey, die haben was Interessantes in der Phase 2 drinnen. 70% der Medikamente schaffen es nicht in die Marktreife, die in Phase 2 drin sind. Also daher seht ihr dann eben auch, warum das Ganze trotzdem wie ein Glücksspiel ist. Selbst in Phase 3 schaffen es ungefähr 50% immer noch nicht in die Marktreife. Und dann weiß man immer noch nicht, ist es dann der Verkaufsschlager oder nicht. Also da muss man extrem vorsichtig sein mit diesen Geschichten. Aber wie ich finde, im Biotech-Bereich eines der besten Unternehmen, das es so gibt. Ja, aber ich habe mich eben genau aus dem Grund auch dazu entschieden, auch AbbVie zu gleichen Teilen mit reinzunehmen, weil ich gesagt habe, ich kann nicht jetzt beurteilen, wer jetzt da die noch bessere Position oder Aussichten hat. Aber es sind beide in ihren Bereichen, in denen sie sind, halt wirklich sehr gut aufgestellt. Ja. Dann mein drittes Unternehmen, das ich noch mitgebracht habe, das kommt aus der Industrie und das ist Fastenal, das ist auch ein Unternehmen, verdammt hohes Dividendenwachstum über einen langen Zeitraum, auch immer recht hoch bepreist, aber genau eben auch aus diesen Gründen. Sie haben jetzt in den letzten Monaten sich recht gut entwickelt, in 6 Monaten immer noch zweistellig im Plus, also 12% im Plus. Sie hatten mal so eine kleine Down-Phase im letzten Jahr, also da ging es mal so von April bis so in den Sommer, Juli, August, da hatten sie mal so ein bisschen Schwierigkeiten. Es gab auch mal 1-2 Quartale, wo sie quasi kein Wachstum hatten. Das ist natürlich bei hohen Bewertungskennzahlen, wie sie Fastenal teilweise aufruft, dann etwas problematischer, aber es ist ansonsten etwas, was immer gut läuft. Also die sind so, wie könnte man das beschreiben, Fastenal, die stellen bei dir in deinem Industrieunternehmen wie diese Vending-Machines auf. Also man kennt es ja so mit normalerweise mit Getränken und Snacks. Das ist nicht ihr Bereich. Sie stellen dann Sachen, deine Arbeitsmaterialien zur Verfügung. Was ist da das Besondere dran? Da gibt es viele besondere Sachen. Zum einen bekommen deine Mitarbeiter beispielsweise solche Chipkarten, dass sie nur bestimmte Sachen zum Beispiel aus den Maschinen dann nehmen können. Also jemand, der jetzt dann eben aus der, wie soll man das jetzt sagen, aus der Produktion dann kommt, der könnte zum Beispiel nicht irgendwelche, wenn es jetzt da drin Festplatten für die IT geben würde, könnte der zum Beispiel nicht darauf zugreifen.
Ich dürfte nur River Cola ziehen und du dürftest immer Coca-Cola ziehen.
Genau, ja, dann. Bei dir würden dann die ganzen Börsenhandbücher dann rauskommen aus der Maschine dann. Ja, also genau. Nee, und das Gute daran ist dann eben auch, dass du nicht nur so kontrollieren kannst, wer was bekommt, sondern auch, wie viel wird konsumiert. Und vor allem, da steckt auch dann ein ganzes Ökosystem dahinter, das dann auch wieder dir bei der Distribution dann helfen kann. Und das Geschäftsmodell ist wahnsinnig erfolgreich. Es ist auch sehr margenstark für ein Industrieunternehmen. Und das weiß die Börse einfach zu schätzen, weil es auch wirklich sehr beständig immer weiter wachsen ist. Also Fastenal, auch hier bei uns teilweise in Deutschland, beispielsweise bei einigen Autobauern kommt Fastenal zum Einsatz. Ich weiß, da werden jetzt viele Suffisanten sagen, ob das jetzt so ein Qualitätsmerkmal ist, dass sie bei unseren Autobauern zum Einsatz kommen. Aber ich glaube, ihr wisst da, was ich dann meine. Ja, also es ist ein wirklich verdammt beständiges Geschäftsmodell, brutale Dividendenwachstumsraten, regelmäßig, also oft zweistellige Wachstumsraten hier. Ein wirklich sehr starkes Unternehmen, meiner Meinung nach, gefällt mir sehr gut und zeigt auch jetzt eben wieder seine Stärke in solchen Zeiten, weil die Aktie sich die letzten Wochen also gar nicht bewegt hat. Also year to date ist die Aktie sogar leicht im Plus, ja.
Nice. Genau. Ja, wir hatten auch ganz kurz hier als weiteren Sektor allgemein Versicherungen, habe ich ja schon oft gesagt. Ich bin da bei Allianz Aktionär. Munich Re und Hannover Rück, die haben sich ja auch alle extrem gut gehalten. Die haben ja die Dividende sehr stark gesteigert. Da kommen jetzt auch übrigens, müsste jetzt im April von der Munich Re, müsste, glaube ich, die Dividende kommen. Das, ja. Danach kann ich mir auf jeden Fall dann abends eine River Cola gönnen, denn da gibt es eine richtig dicke Dividende für
Ich
mich.
dachte, du sagst jetzt, dann ist der Tesla
Ja.
abbezahlt.
Die kleine Dings, da ist ein kleines Stück vom Gummireifen ist dann abgezahlt. Nee, aber das ist schon relevant. Ne? Ich glaube, ich muss mal gucken, ich kann das mal gerne posten. Ich glaube, das sind deutlich über 1000 Euro
Wie
mittlerweile.
lange bist du schon insgesamt bei der Munich Re?
2010 oder 2011 war das. Ne? Ich
Boah.
habe unter 100 Euro die Aktie gekauft damals. Also das könnte sogar ein Tenbagger irgendwann werden. Also es wäre, glaube ich, schon fast ein Tenbagger, wenn ich die Dividenden mit einberechnen würde. Hätte ich
Weißt du
noch mal
noch,
immer
wie
die
viel?
Dividenden reinvestiert, dann wäre es richtig fett. Aber auch so. Also Munich Re ist meine größte Position im Depot. Und danach kommt, glaube ich, die Mobile US.
Weißt du noch, wie viel Geld du damals investiert hast?
Ich glaube, warte, ich habe 150 Stück, habe ich, glaube ich. Ne? Also
Ja, hast du noch mal nachgekauft oder ist es nur diese
ich hatte
eine Position?
einmal irgendwie noch mal kurz danach nachgekauft. Ich kann gerade mal schauen.
Weil sowas ist natürlich immer extrem spannend, dass man dann auch noch mal so diesen ja,
Ja.
Dividendenschneeball und Wachstumsschneeball dann halt einfach
Ich habe,
sieht,
glaube
weil
ich,
wenn du
wirklich schon
sagst,
mehrere 100 € an Dividenden pro Aktie bekommen. Das ist echt krass. Ich gucke gerade noch mal. Ja, das ist wirklich sehr. Also das war damals auch zu 100% Glück. Ich glaube, ich habe die Aktie damals gekauft, weil sie Dividende zahlt. Das war der Grund. Aber gleichzeitig habe ich damals auch BASF gekauft, ja, und die ist Rohrkrepierer gewesen.
Ja.
Gut, unterm Strich, ich mit der Aktie, glaube ich, mit BASF nichts verloren, aber Kursverluste ja, aber Dividende, genau 150 Stück habe ich davon. Ne? Depotwert 87.450 Euro plus 500% Kurs. Das ist krass einfach. Ne? Das ist
Ah,
schon.
dann hast du aber damals schon da recht ordentlich zugelangt, oder? Also, weil es sind ja nur
Trading-Gewinne
500
investiert.
Prozent und 87.000, also
Ja.
das war ja dann damals schon eine
Ja.
fünfstellige Summe, ja,
Ja,
okay,
genau.
aber.
Also, ja, genau. Ich hatte damals ich hatte zweimal gekauft, insgesamt für 14.600 Euro hatte ich gekauft damals. Also, es war schon damals sehr relevant, muss man einfach sagen. Ne? Also,
Ja.
das ist,
Ja, das ist schon recht viel dann gewesen.
ja.
Aber trotzdem klar, also Dividende im vierstelligen Bereich mit nur einer Position,
Schon
da
geil,
sieht man
ne?
dann eben, wie sich sowas dann entwickeln kann.
Ja.
Also sehr stark auf jeden Fall, ja.
Ja,
Genau,
super.
das waren unsere 7 Aktien, die der Krise oder sogar fast jeder Krise am Trotzen sind. Schreibt uns doch auch mal gerne, welches eure Aktien hier sind, die der Krise trotzen oder auch allgemein sich immer da sehr stark halten, würde uns natürlich auch mal interessieren. Daumen nach oben nicht vergessen, auch gerne ein Kanal-Abo dalassen und dann hoffentlich sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao, ciao.
Ciao, ciao.